Ich bin am Ende im BC Center for Excellence in HIV/AIDS gelandet. Das ist ein Forschungszentrum und da wird geforscht an HIV und AIDS, aber auch anderen infektiösen Krankheiten, also Hepatitis C zum Beispiel und im Moment auch Coronavirus.
Herzlich willkommen zur 13. Folge unseres Podcasts Meet Your Future. Ich bin Sarina und wie immer ist bei mir der Konstantin.
Hallo.
Und ich freue mich, heute Dr. Charlotte Behlen begrüßen zu dürfen.
Hallo.
Charlotte, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Wie alt bist du und als was arbeitest du?
Ich bin 28 Jahre alt, ich habe Physik studiert und arbeite jetzt als Softwareentwicklerin in Vancouver.
Das klingt schon sehr spannend und da werden wir jetzt in den nächsten Minuten mehr drüber erfahren, aber wir beginnen wie immer ganz am Anfang. Wie bist du zur Physik gekommen? Wie bist du zum Physikstudium gekommen?
Während der Schule habe ich Physik lange gar nicht so interessant gefunden. Als es so um Mechanik und Optik ging, das fand ich irgendwie alles nur mäßig interessant. Aber irgendwann wurde dann Chemie ganz interessant. Da ging es um die Atommodelle und da hat man sich angeguckt, wie ist das alles entstanden und wie wurden diese Modelle mit der Zeit immer besser entwickelt und immer weiter weiterentwickelt mit Experimenten. Und das fand ich total interessant. Und dann ist mir mit der Zeit auch klar geworden, dass auch Physik mehr als nur Mechanik und Optik zu bieten hat. Insbesondere auch, weil meine Eltern das mitgekriegt haben und das dann ganz toll gefördert haben. Die haben mir dann eine Zeitschrift gekauft über Quantenphysik. Und da war es dann irgendwann um mich geschehen. Also das fand ich total spannend. Und dann in der Oberstufe habe ich mich auch entschieden, Physik-Leistungskurs zu machen und Mathe. Genau, habe mir dann so ein bisschen überlegt, was ich wohl studieren wollen würde. Ich fand auch immer noch Chemie total interessant und habe mir ganz viele Studiengänge angesehen. Im Endeffekt habe ich gedacht, wenn ich erstmal Physik mache, dann kann ich mich immer noch weiter spezialisieren auf was ich dann interessanter finde, irgendwie physikalische Chemie oder so. Außerdem fand ich Astronomie ganz spannend und das konnte ich dann ja auch irgendwie noch mitmachen und deswegen wurde es dann Physik.
Wo hast du dann angefangen zu studieren? Also wo hast du deine Studienzeit verbracht und wie verlief deine Studienzeit?
Ich habe in Oldenburg, meiner Heimatstadt, angefangen zu studieren. Ich habe aber auch während meines Bachelors noch ein Auslandssemester in Lund in Südschweden gemacht. Das fand ich total toll auch. Würde ich auch jedem empfehlen, dadurch, dass man einfach ein ganz anderes Umfeld kennenlernt. Und ich hatte das auch als Möglichkeit genutzt, Vorlesungen zu hören, die es bei meiner Uni nicht so gab. Aber auch einfach ja mit dieser internationalen Community da zusammen zu sein, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und ansonsten hat mir das Studium gut gefallen. Ich hatte ganz tolle Kommilitonen, mit denen wir immer zusammen die Übungsaufgaben gelöst haben und so. Ich glaube, das ist bei vielen so ein Ding, dass man dann wirklich Freunde fürs Leben findet, mit denen man da durch dick und dünn geht. Und genau, ich habe mich während meines Studiums auf verschiedene Themen konzentriert. Also in meiner Bachelorarbeit habe ich Astrophysik gemacht. Also da habe ich mir Quarksterne angeguckt, theoretisch, und berechnet, wie die von innen aussehen, das Dichteprofil und so, weil ich das da total interessant fand. Und dann in meiner Masterarbeit habe ich mich auf ein ganz anderes Thema gestürzt, und zwar eher so in Richtung Biophysik und Bioinformatik, und habe da numerisch bestimmte Eigenschaften von RNA-Molekülen untersucht.
Ich greife jetzt schon so ein bisschen vor, weil du hast schon gesagt, du arbeitest heute als Software-Developerin. Wo in deinem Studium kam dann dieser Informatikbezug her? Also wo hast du effektiv programmiert?
Das lief schon während des Bachelorstudiums immer so ein bisschen nebenbei, aber man hat es nie so formell gelernt. Mhm. Deswegen fiel es mir am Anfang irgendwie total schwer. Ich hatte auch nicht Informatik in der Schule, ich habe es nicht gewählt, leider. Und deswegen war das für mich immer so ein bisschen fremd. Aber während des Masterstudiums, als ich dann mir überlegt hatte, dass ich so diese Biophysik-Richtung will, dachte ich, okay, dafür muss ich programmieren können. Und deswegen habe ich dann C gelernt in dem Kurs und das hat mir total gut gefallen von Anfang an, das mal so systematisch zu lernen. Dann war es plötzlich auch nicht mehr so schwer und ja, habe dann innerhalb von einem Jahr, glaube ich, in zwei Kursen programmieren gelernt, richtig von Grund auf, und seitdem mache ich es.
Du hast dann irgendwann das Ende von deinem Master erreicht und musstest die Entscheidung treffen, die alle Physikstudierenden irgendwann treffen müssen. Promotion, ja oder nein? Was hat dich motiviert, den Doktor zu machen und wie ist dann die Promotion effektiv abgelaufen bei dir?
Also, als ich fertig war mit dem Studium, war mein großer Traum, Forscherin zu werden, also eine Karriere in der Wissenschaft zu machen. Und ich fand diesen Biophysikbereich total spannend. Das heißt, ich habe dann auch im Bereich der Biophysik eine Promotion angefangen und ja, mich dafür entschieden.
Und wie war dann deine Promotionszeit? Also hast du die als sehr schwierig empfunden oder war das alles so, wie du es dir vorgestellt hast?
Beides. Ich hatte wirklich eine sehr, sehr schwierige Phase am Anfang von meiner Promotion. Also ich hatte mit der Promotion angefangen und dann hat sich ein Konflikt zwischen mir und meinem Betreuer entwickelt. Also mein Betreuer, also wir hatten am Anfang ein super gutes Betreuungsverhältnis. Ich habe ihn so ein bisschen als meinen Mentor gesehen, der mich in der Wissenschaft so ein bisschen aufbauen kann, weil so jemand braucht man ja auch während der Promotionszeit, wenn man weitermachen will. Und das war am Anfang super, aber dann mit der Zeit hat sich herausgestellt, dass er sich mehr von diesem Betreuungsverhältnis erhofft hat, als nur ein fachliches Verhältnis. Und er hat sich offenbar ein intimeres Verhältnis gewünscht. Ich habe das dann ganz klar abgelehnt, sobald mir das klar wurde. Und ganz klar gesagt, dass das für mich nicht in Frage kommt. Und dann fing es halt an, dass ich ständige E-Mails bekommen habe von ihm, ganz lange E-Mails, wo er mich versucht hat, unter Druck zu setzen und auch versucht hat zu drohen mit dem Betreuungsverhältnis spezifisch im Hintergrund. Also gesagt hat, das ist jetzt eine Arbeitseinweisung, schreib mir jetzt das und das, was du von unserer Beziehung hältst oder was auch immer, bis zu dem und dem Zeitpunkt. Also ganz, ganz klar mit Druck gearbeitet. Und ja, das war für mich wahnsinnig stressig. Ich hatte wirklich Angst davor, ins Büro zu kommen und dass er mich dann ins Büro bittet und wir wieder über irgendwas reden müssen, Ewigkeiten. Und ja, es gab nie körperliche Übergriffe, aber es gab halt immer so diesen Druck. Und ja, was ich dann gemacht habe, ist, ich hatte ganz viel Unterstützung durch meine Freunde, durch meinen Partner, durch meine Familie. Und die haben mir alle zurückgespiegelt von, nee, das ist so nicht okay und das ist auch nicht deine Schuld. Und ja, ich habe mir dann nach und nach an der Uni Verbündete gesucht. Ich war bei der psychosozialen Beratungsstelle und habe es dann durch die Unterstützung von all diesen Menschen geschafft, am Ende den Betreuer zu wechseln. Also ich bin in eine völlig andere Arbeitsgruppe gegangen und habe dann da weiter promoviert.
Okay. Du hast jetzt schon erzählt, wie du mit dieser Situation umgegangen bist, die ja sehr schwierig ist. Hast du irgendeinen Rat für Frauen, die sich in der gleichen Situation befinden?
Ja, und das betrifft nicht nur Frauen, also überproportional viel schon Frauen, würde ich sagen, aber auch Männer und Menschen anderer Geschlechtsidentitäten. Also mein Rat ist, sucht euch so schnell wie möglich Verbündete und andere Menschen, die ihr ins Vertrauen ziehen könnt, die einem einfach dadurch helfen, weil alleine das auszuhalten ist wahnsinnig schwer. Also es können einfach Freunde sein, Menschen, denen man vertraut, aber auch die offiziellen Beratungsstellen der Uni. Die meisten Unis haben eine Beratungsstelle für sexualisierte Gewalt, ja, psychosoziale Beratungsstellen. Und im Endeffekt ist meine Empfehlung auch, wenn die Situation nicht mehr auszuhalten ist oder wenn absehbar ist, dass es nicht besser wird, dann geht raus aus dieser Situation. Das ist es nicht wert, die Promotion irgendwie auszuhalten oder durchzuhalten und sich da so das Leben so schwer zu machen. Dann kann man besser mit einem neuen Thema starten oder ich war glücklicherweise sogar in der Lage, mit einem ähnlichen Thema weiterzumachen und das irgendwie auf eine vernünftigere Art zu lösen.
Du hast dann also nochmal sozusagen gewechselt und dann deine Doktorarbeit beendet.
Genau, ich bin dann in die Biochemie gewechselt und habe da weitergemacht mit meinem Thema der Modellierung von der Phototransduktionskaskade. Das ist der Sehprozess, der in den Sehzellen in unserer Netzhaut stattfindet. Und das ist eine biochemische Reaktionskaskade und ich habe die einfach numerisch modelliert und Simulationen gemacht in allen möglichen Bedingungen. Dann habe ich da weitergemacht, weitergeforscht und am Ende meine Promotion beendet. Und die Highlights so ein bisschen, jetzt haben wir ja bisher über viel Negatives geredet. Die Sachen, die mir total gut gefallen haben, waren insbesondere auch die Zusammenarbeit mit anderen Forscherinnen und Forschern. Ich war auch noch 4 Monate in Italien bei meinem zweiten Betreuer. Das war auch total super. Und zu Konferenzen zu fahren, sich mit Leuten auszutauschen, das war so das, was mir am meisten Freude bereitet hat.
Du hast jetzt schon berichtet, dass natürlich deine Promotionszeit so ein bisschen schöne wie auch negative Erlebnisse in sich hatte. Hat das irgendwie deine Entscheidung beeinflusst, dann doch in die Wirtschaft zu gehen oder kam diese Entscheidung unabhängig davon?
Sowohl als auch. Also was mich schon auch beeinflusst hat, ist, dass ich dadurch irgendwie sehr viel das Wissenschaftssystem hinterfragt habe und die Machtstrukturen darin hinterfragt habe. Und das hat mich so ein bisschen zu dem Punkt gebracht, dass ich dachte, so diese Hierarchie auch und auch, dass man diese Karriereleiter so steil hochklettern muss und damit auch so ein bisschen seinen Betreuenden ausgeliefert ist, das hat mich dann schon sehr gestört. Und es gab aber noch viele andere Faktoren, die auch damit reingespielt haben in die Entscheidung. Also, dass man dieser Karriere sein ganzes Leben so ein bisschen unterstellen muss, hat mich abgeschreckt. Dass die Chancen auf Erfolg so gering sind. Ja, und im Endeffekt auch, dass ich persönlich arbeite sehr gern in Teams zusammen. Ich kann auch gut alleine vor mich hinarbeiten, aber es motiviert mich wahnsinnig, wenn ich mich mit Menschen austauschen kann und zusammen an etwas arbeiten kann, am liebsten mit Leuten aus ganz unterschiedlichen Fachgebieten. Und das ist etwas, was ich in der Wirtschaft, glaube ich, mehr auch finden kann, weil man in der Wissenschaft doch im Endeffekt Einzelkämpfer ist und immer in einem winzigen kleinen Forschungsgebiet rumarbeitet. Mich hat es mehr interessiert, mich so ein bisschen breiter auch aufzustellen, an verschiedenen Sachen zu arbeiten und mit Menschen zusammen.
Du hast jetzt ja schon so deine Motivation für den Wechsel beschrieben. Wie bist du dann genau vorgegangen, also von deiner Doktorarbeit jetzt an deine jetzige Stelle zu kommen? Also wie hast du die Stelle gefunden? Wie hast du dich da umorientiert?
Mein Mann und ich wurden ungefähr gleichzeitig mit der Promotion fertig. Er war ein bisschen schneller als ich. Und wir haben uns dann überlegt, was wollen wir danach machen? Und er möchte gerne in der Wissenschaft bleiben. Und deswegen hat er sich so mal nach Postdoc-Stellen umgeguckt und wir haben halt beide entschieden, wir können uns vorstellen, an einen anderen Ort zu ziehen, in ein anderes Land. Ich habe dann ein Veto eingelegt gegen die USA aus politischen Gründen, damals war ja auch Trump noch Präsident. Und so fiel dann die Wahl auf Kanada, da hat dann er seine Stelle bekommen. Und ich bin dann hinterhergekommen, als ich dann fertig war mit meiner Doktorarbeit. Also im August bin ich dann umgezogen und habe angefangen, nach einem Job zu suchen hier. Im November habe ich dann meine Disputation gehabt, online, in Corona. Genau, und habe mich dann auf die Jobsuche gemacht und habe länger gesucht und im Endeffekt im April meine Stelle hier angefangen.
Also du bist ins Ausland gegangen. Das sind natürlich dann noch mehr Hürden, die man sowieso schon hat. Wie war das zum Beispiel mit Visa und Aufenthaltsgenehmigung? Wie ist das abgelaufen und was für Schwierigkeiten gibt's da?
Ja, in Kanada gibt's mehrere Optionen, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Man braucht kein besonderes Visum, wenn man eine Arbeitserlaubnis hat, dann darf man sich hier aufhalten. Und eine Option ist es, das sozusagen aus eigener Kraft zu erlangen. Das nennt sich dann Permanent Residency. Dann darf man hier leben und arbeiten auf unbestimmte Zeit, solange man nicht länger als 3 Jahre am Stück weg war. Das ist eine gute Option, aber das dauert eine ganze Weile, bis man das bekommt, bis zu ein Jahr. Deswegen war das für mich zu langfristig. Und die andere Option ist, dass der Job, den man hat, frei davon ist, dass man so ein Visum braucht. Dann braucht man nur eine Arbeitserlaubnis. Das ist ein bisschen einfacher zu bekommen. Da mein Mann das für seinen Job bekommen hatte, konnte ich wiederum, weil wir verheiratet sind, eine Arbeitserlaubnis bekommen, die nicht auf einen Arbeitgeber festgelegt ist. Also ich hatte dann die Erlaubnis, mir einen Job zu suchen und frei auszuwählen aus allen Arbeitgebern. Das ist auch ganz praktisch. Im Moment sind wir auch dabei, diese Bewerbung für Permanent Residency doch noch zu machen, weil dann müssen wir nicht jedes Mal, wenn sein Vertrag verlängert wird, wieder neue Arbeitserlaubnissen bekommen. Ja, das ist eigentlich nicht wahnsinnig schwierig alles. Aber es ist halt viel Papierkram, man muss sich das alles ganz genau durchlesen. Hier in Kanada sind die Leute an den Hotlines total hilfreich. Also wenn man dann mal durchkommt zu einer tatsächlichen Person, dann ist der oder die super bereit, einem alle dummen Fragen, die man hat, zu beantworten. Ja, und mit Corona war es dann natürlich nochmal extra schwierig. Also in dem Moment, wo wir ausgewandert sind, mein Mann ist dann nach Deutschland gekommen, um mich abzuholen. Dann zu dem Zeitpunkt durfte man nur unter ganz bestimmten Bedingungen nach Kanada einreisen. Und für ihn war das kein Problem, weil er schon Einwohner von Kanada war. Aber man bekommt die Arbeitserlaubnis erst bei der Einreise. Dann muss man sich danach hinsetzen in eine Schlange und geht zu einem Menschen, der einem dann diese Arbeitserlaubnis ausstellt. Das heißt, ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht Einwohnerin Kanadas und auch noch nicht arbeitsberechtigt in Kanada. Und dann mussten wir da einiges an Dokumentation vorweisen, Eheurkunde. Ich hatte eine Sondererlaubnis der kanadischen Botschaft, dass ich einreisen darf. Das hat dann aber alles doch noch geklappt.
Jetzt haben wir schon viel so über die rechtlichen Gegebenheiten geredet, aber natürlich in Kanada, du wirst nicht die ganze Zeit Deutsch sprechen können. Wie sieht das aus mit Englisch? Wie gut musst du Englisch sprechen können? In Kanada ist ja auch Zweitsprache Französisch. Musstest du da was vorweisen in irgendeiner Form?
Nee, Französisch gar nicht. Ich bin ja hier an der Westküste Kanadas in Vancouver. Hier läuft eigentlich alles auf Englisch. Theoretisch ist alles auch zweisprachig, aber die französische Alternative wird eigentlich kaum genutzt. Insofern musste ich kein Französisch vorweisen. Englischkenntnisse sind natürlich notwendig. Also man muss fließend Englisch sprechen, man muss gut Englisch schreiben können. Das wurde selten so direkt abgeprüft in Bewerbungen. Also es wurde kein Englischtest von mir verlangt. Aber in dem Moment, wo Leute deine Bewerbung lesen oder mit dir sprechen, wird natürlich deutlich, wie gut sprichst du die Sprache. Und für die Permanent Residency musste man dann auch einen Englischtest ablegen.
Okay. Und du hast jetzt all deine Qualifikationen in Deutschland gemacht. Wie ist das mit dem Übertrag? Hat das einfach so funktioniert oder wie ist das abgelaufen?
Für Bewerbungen war das gar kein Problem. Da habe ich einfach angegeben, dass ich an der deutschen Uni meine jeweiligen Abschlüsse gemacht habe. Mhm. Für die Permanent Residency mussten wir unseren höchsten Hochschulabschluss anerkennen lassen. Das war auch kein großes Problem. Da muss man ein Foto oder einen Scan von dem Dokument hochladen. Und dann bittet man seine Uni, dass die ein Formular ausfüllen und das da mit einem Siegel auf dem Umschlag oder mit einem Stempel auf dem Umschlag hinschicken, damit klar ist, dass keiner das zwischendurch geöffnet hat. Aber das hat alles problemlos funktioniert. Dank der Uni.
Du hast jetzt schon gesagt, dass du ein bisschen suchen musstest, bis du die Stelle gefunden hattest. Wie hast du dich da auf diese Stellensuche begeben? Wie hast du dich darauf vorbereitet? Gibt es vielleicht auch Unterschiede so zwischen Kanada und Deutschland, also beim Bewerbungsprozess, oder?
Ja, also ich habe mich da einfach reingestürzt und habe angefangen, also online zu suchen, bei LinkedIn, bei Indeed heißt noch ein anderer Anbieter. Und da habe ich mich dann durch die Stellen durchgeklickt und gesucht, so was passt mir ungefähr. Mit der Zeit kriegt man dann ja immer mehr Tricks raus. Dann kann man solche Job-Alerts einstellen, sodass man wöchentlich eine Mail kriegt mit allen neuesten Jobs mit bestimmten Stichworten. Und so habe ich dann eine riesige Flut von Jobs immer in meiner Inbox gehabt und durchgesucht. Da bin ich dann immer durchgegangen, habe geguckt, wo passe ich am besten in das Profil, habe immer so ein kleines Ranking gemacht und die dann nach und nach abgearbeitet und mich beworben. Und eigentlich ist es gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich zu Deutschland auf der Oberfläche. Also man schreibt ein Anschreiben, man hat einen Lebenslauf. Die Form ist ein bisschen anders. Also da kann man dann für das jeweilige Zielland googeln und gucken, was sind genau die Formen, wie lang muss der Lebenslauf sein und was muss der genau enthalten an Informationen. Was ich auch noch gelernt habe, ist, dass hier wahnsinnig viel solche Applicant-Tracking-Systems eingesetzt werden, die automatisch die Bewerbung scannen, bevor die überhaupt ein Mensch in die Hand bekommt, weil hier einfach eine riesige Menge an Jobs und auch eine riesige Menge an Bewerbungen anfällt und das schafft ein Mensch gar nicht, da durchzuschauen. Und dann ist es ganz wichtig, dass man die Keywords aus der Jobbeschreibung auch so in seiner Bewerbung hat. Also natürlich nicht Copy und Paste das einfach reintun, aber versuchen, die wichtigsten Stichwörter irgendwie unterzubringen, damit, falls so ein Tracking-System einfach nur den Text durchsucht, das sofort im grünen Bereich ist.
Also hattest du dich damals schon so ein bisschen Richtung IT spezialisiert in deiner Suche oder hat sich das jetzt eher so ergeben?
Das hat sich ein bisschen ergeben. Ich hatte Lust, irgendwas zu machen, schon auch mit Programmieren oder mit so ein bisschen forschungsnah, mit irgendwie noch ein bisschen Physikbezug oder naturwissenschaftlichem Bezug. Und ich wollte gerne irgendwas machen, was die Welt zu einem besseren Ort macht, ein Stück weit. Ich hatte keine Lust, irgendwie in irgendwelchen Mining-Companies zu arbeiten oder so. Ich wollte gerne irgendwas machen im Gesundheitssektor. Es gibt ja auch ein paar Quantencomputing-Unternehmen, das fand ich auch total spannend, da habe ich mich auch beworben. Und am Anfang habe ich ein bisschen allgemeiner geguckt, auch nach Data Scientist-Stellen zum Beispiel. Aber habe dann relativ schnell gemerkt, dadurch, wie so die Resonanz war auf die Bewerbung, dass ich besser aufgestellt bin für Stellen, die wirklich einen klaren naturwissenschaftlichen Bezug haben, wo auch klar nach Physikern zum Beispiel gesucht wird oder Physikerinnen. Und da hatte ich dann eine viel größere Erfolgsquote, was, denke ich, auch daran liegt, dass man mit ganz vielen verschiedenen Hintergründen Data Scientist werden kann. Da ist der Markt also viel größer an Stellensuchenden. Und auch daran, dass mein Profil ja jetzt nicht Data Science unbedingt schreit. Ich kann das auch, aber wenn man so meinen Lebenslauf liest, dann denkt man eher, ah ja, Naturwissenschaften, Mathematik, Programmieren.
Jetzt hast du schon viel beschrieben, was du dir angeguckt hast. Bei welcher Firma bist du denn effektiv gelandet und was macht diese Firma?
Ich bin am Ende im BC Center for Excellence in HIV/AIDS gelandet. Das ist ein Forschungszentrum und da wird geforscht an HIV und AIDS, aber auch anderen infektiösen Krankheiten, also Hepatitis C zum Beispiel und im Moment auch Coronavirus. Und wir machen einerseits diese Forschung, aber andererseits bieten wir auch Services an, zum Beispiel für jeden Menschen, der mit HIV diagnostiziert wird, in unserer Provinz, British Columbia, machen wir eine Sequenzierung des HIV-Genoms und testen dann, ob diese Person Resistenzen hat gegen gängige HIV-Medikamente. Das ist ganz wichtig. Genau, das ist ja so, wenn man mit HIV infiziert wird, dann breitet sich dieses Virus im Körper aus. Und wenn man Medikamente nimmt, dann wird das verhindert. Und dann wird diese Viruslast im ganzen Körper und im Blut geringer. Und wenn man die richtigen Medikamente nimmt, dann ist das Virus überhaupt nicht mehr detektierbar und ist quasi kaum noch vorhanden im Körper. Und man kann auch nicht mehr andere Menschen anstecken. Das heißt, das ist wahnsinnig wichtig, auch für die Menschen, die mit HIV leben, weil man bekommt dann auch kein AIDS. AIDS ist ja dann das Immunschwäche-Syndrom. Dafür ist aber wichtig, dass man keine Resistenzen hat gegen die jeweiligen Medikamente, sonst funktioniert dieses Runterdrücken der Virenlast nicht richtig. Und das kann man halt ganz leicht feststellen, indem man sich das Genom anschaut von dem jeweiligen Virus. Und das ist deswegen halt einer der wichtigen Services, die wir anbieten. Und genau, wir sind ein Teil eines Gesundheitsträgers. Wir sind keine private Firma und machen diese Genotypisierung von HIV für die ganze Provinz hier, für weitere Provinzen von Kanada und auch für einige andere Länder weltweit in Kollaboration.
Ich würde sagen, damit hast du das Ziel, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, auf jeden Fall schon mal erreicht. Aber wie sieht jetzt konkret dein Arbeitsalltag aus? Du gehst morgens irgendwie zur Arbeit, nimmst den Kaffee und wie geht's dann weiter?
Aktuell im Homeoffice, aber ja, theoretisch dann auch irgendwann mal in unserem Büro. Genau, wir haben immer jeden Morgen als allererstes Team-Meeting mit dem ganzen Software-Team. Wir sind im Moment 5 Leute, theoretisch 6, wir haben noch eine Stelle offen. Und besprechen, woran wir aktuell jeweils arbeiten und überlegen, ob wir irgendwo zusammen drauf gucken müssen oder ob wir erstmal alleine weitermachen. Und dann, ja, setze ich mich an die Arbeit. Aktuell arbeite ich an 2 verschiedenen unserer Bioinformatik-Pipelines sozusagen. Die eine ist die, wo die Ergebnisse aus dem Labor bearbeitet werden. Also da bekommen wir die Gensequenzen und die müssen zusammengestückelt werden zu einem gesamten Genom, weil bei der Sequenzierung wird das Genom auseinandergenommen und in kleine Stückchen aufgetrennt. Und wir müssen das dann numerisch wieder zu einem Gesamtgenom zusammensetzen, damit man weiß, welcher Schnipsel wohin gehört und wo diese Mutationsstellen sind, wo wir drauf achten müssen. Und das läuft dann ab in einer riesigen Pipeline, die aus verschiedenen kleineren Open-Source-Programmen zusammengestückelt ist, aber auch Sachen, die wir geschrieben haben. Und bei einer Pipeline bin ich aktuell dabei, dieses Zusammensetzen der Gensequenzen zu verbessern. Ich versuche da verschiedene Komponenten auszutauschen und schaue mir an, wie kann ich die Ergebnisse verbessern, lass diese Analysen laufen, guck, gibt es Programme, die da bessere Ergebnisse erzielen und robustere Ergebnisse. Ja.
Das klingt wirklich spannend. Und wenn du, diese Arbeit ist ja jetzt schon sehr softwarelastig, weil du bist auch Software-Developerin, aber wo sagst du, kommen deine Fähigkeiten als Physikerin wirklich zum Tragen?
An verschiedenen Punkten. Also einerseits geht es ja darum, wenn ich mir diese Bioinformatik-Pipelines anschaue, dann ist die eine Ebene natürlich einfach die Software, aber die andere Ebene ist auch, was soll diese Pipeline eigentlich erzielen? Was ist das Ziel? Was soll bei der Analyse rauskommen? Und ich glaube, da ist es schon praktisch, dass ich einen naturwissenschaftlichen Hintergrund habe, weil ich verstehe gut, was sind das für Daten, die da reinkommen, was für verschiedene Schritte gehen da vor sich. Und Da kommt auch viel mein Hintergrund aus der Promotion zu tragen, dass ich da so ein bisschen in die Biochemie reingeschaut habe, dass ich verstehe, was passiert im Labor, was ist im Endeffekt das Ergebnis, wie funktioniert eigentlich diese Gensequenz und so weiter. Ja, und dann auch nochmal mein Physikhintergrund, wenn zum Beispiel wie jetzt ich irgendwie einen Teil dieser Pipeline optimieren will, dann geht es darum zu gucken, was ist hier der Output? Wie ist dieser Output idealerweise und wieso ist er im Moment nicht so? Woran scheitert es? Also einfach so ein bisschen durch das Programm zu jagen und zu gucken, ah ja, was sind hier die einzelnen Schritte? Was passiert da genau? So ein bisschen Probleme lösen, analysieren.
Du hast jetzt ja schon beschrieben, dass du durch deine Promotion und auch durch das Programmieren im Studium schon einige Fähigkeiten mitgebracht hast in deinem Job, die du jetzt heutzutage brauchst. Aber hast du jetzt noch viel Neues hinzulernen müssen? Und wie steil ist da jetzt momentan so deine Lernkurve jetzt gerade am Anfang noch?
Das ging. Das liegt aber auch daran, dass mein Team mir da so ein bisschen den Rücken frei hält. Also wir haben einige verschiedene Themenbereiche, in denen wir arbeiten. Wir haben auch eine eigene Laborsystem-Management-Website, wo die verschiedenen Samples durch die Labore getrackt werden und so. Und davon bin ich bisher komplett frei. Das finde ich ganz nett, dass ich mir die Sachen so ein bisschen nach und nach erschließen kann. Also erstmal konnte ich mich jetzt an diesen zwei Bioinformatik-Pipelines abarbeiten und die kennenlernen. Das ist bisher alles in Python. Ich habe bisher in C programmiert und in MATLAB. Das ist natürlich auch nochmal wieder anders. Das heißt, da musste ich ein bisschen was lernen. Das hat aber auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, sich noch eine andere Programmiersprache anzuschauen. Und so vom Biochemie-Hintergrund her musste ich natürlich auch noch was dazu lernen über HIV und so weiter. Aber das war in Ordnung. Also da wurde ich von meinem Team ganz gut rangeführt. Dafür finde ich es auch schön, dass wir so ein kleines Team sind. Da kann man schnell mal mit jemandem sprechen. Wenn man eine Frage hat, dann schreiben wir uns bei Slack oder eine E-Mail und dann kann man schnell mal eben sich treffen bei Skype und darüber reden.
Was mich jetzt noch vielleicht einfach so aus Neugier interessieren würde, gibt es Unterschiede in der Arbeitskultur, die du so feststellen kannst zwischen Deutschland und Kanada?
Ich meine, in Deutschland war ich jetzt ja nur an der Uni, ne? Aber trotzdem würde ich sagen, die Leute hier sind sehr offen und ansprechbar jederzeit und total freundlich. Man ist vielleicht ein bisschen weniger direkt. Also so im E-Mail-Verkehr bin ich gewöhnt. Ich schreibe dann, hallo, ich habe 3 Fragen. 1, 2, 3. Vielen Dank, Charlotte. Und dann in Deutschland schreiben Leute zurück, hallo, hier sind meine Antworten. 1, 2, 3, tschüss. Und hier ist man manchmal, glaube ich, weniger direkt. Dass man so, hallo, und wie geht's? Und ich hoffe, es geht gut. Und fällt nicht so mit der Tür ins Haus vielleicht. Sonst so in der Arbeitskultur, ich habe das Gefühl, hier sind die Hierarchien recht flach. Also wenn man seinen Chef im Flur trifft, dann schnackt er einfach mal so ein bisschen mit einem und fragt, wie es einem so geht. Das ist total nett. Ja, das sind so meine Haupt... Ach ja, vielleicht noch von der Jobsuche. Ich habe hier gelernt, dass man Leute auch einfach bei LinkedIn anschreiben kann. Also völlig fremde Menschen. Da hatte ich vorher eine wahnsinnige Hürde irgendwie, weil ich gedacht habe, boah, ich will jetzt ja nicht irgendwelche total wildfremden Menschen stören und fragen, hallo, kann ich in Ihrem Unternehmen nicht vielleicht arbeiten? Aber hier ist das total üblich und ich glaube, auch in Deutschland wären Menschen wahrscheinlich nicht beleidigt darüber oder würden es zumindest einfach ignorieren. Aber ja, einfach Menschen anzuschreiben, und hier waren Leute super glücklich, mir zu schreiben, was ihre Abteilung macht, sich mit mir bei Skype zu treffen und mir Tipps zu geben für die Jobsuche oder mir mehr zu erzählen zu den Stellenausschreibungen, die es gab. Also da habe ich wirklich gelernt, einfach mutig zu sein und über den eigenen Schatten zu springen und einfach Leute anzuschreiben und einfach mal zu sagen, hallo, dieser Job interessiert mich.
Also Leute anschreiben, das ist auf jeden Fall ein super Tipp für die Berufssuche. Hast du auch noch einen Tipp für den Berufseinstieg? So, die erste Zeit ist wahrscheinlich jetzt nicht die einfachste, aber hast du da noch irgendwelche Tipps für BerufseinsteigerInnen?
Ich hatte so ein bisschen das Ziel, mich für alles zu begeistern am Anfang und zu sagen, okay, egal was es ist, welche Möglichkeit sich hier auftut, noch mehr zu lernen oder noch tiefer da reinzugucken, das nehme ich an. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Strategie, wie man am Anfang so ein bisschen in alle Töpfe reingucken kann mal und zu gucken auch, wo sehe ich mich da selber, weil auch innerhalb dieses kleinen Teams haben wir verschiedene Schwerpunkte. Und wenn man von Anfang an einer Sache arbeitet und nicht über den Tellerrand guckt, dann wird man da wahrscheinlich der Experte und arbeitet auch weiter daran. Während wenn man die Gelegenheit wahrnimmt, dann da in die verschiedenen Pipelines, die verschiedenen Programme mal reinzuschauen, dann kann man auch selber lernen, was einem am meisten gefällt. Und deswegen würde ich immer empfehlen, wenn es irgendwelche Vortragsreihen gibt oder irgendwelche Paper-Leserunden, nehmt das wahr, nehmt das mit. Ich glaube, am Anfang sind Leute auch sehr rücksichtsvoll, weil man eh noch in der Einarbeitungszeit ist. Und wenn man dann Lust hat, einmal rundherum zu schauen und sich alles anzugucken, dann ist da, glaube ich, vollstes Verständnis für.
Du hast jetzt schon den Begriff Pipeline genannt. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was du damit meinst?
Ja, aber damit meine ich ein zusammengeschachteltes Konstrukt aus verschiedenen Programmen, wo jeweils der Output von dem einen Programm als Input für das nächste Programm dient. Also wenn man jetzt sozusagen Forschung machen würde, würde man die vielleicht nacheinander starten. Und okay, ich habe meine Daten, die packe ich jetzt zuerst in das erste Programm, dann nehme ich den Output raus und packe den in das nächste. Aber weil das bei uns solche Sachen sind, die immer regelmäßig passieren, haben wir das in eine einzige Pipeline zusammengeschachtelt, sodass man da die Daten aus dem Labor direkt reinladen kann. Dann laufen diese ganzen Programme automatisiert nacheinander. Und dann wird zum Beispiel auch nach dem Projektcode geguckt und je nachdem läuft das in einen anderen Teil der Pipeline rein. Zum Beispiel je nachdem, ob das jetzt ein Hepatitis C oder ein HIV-Sample war, wird damit ein bisschen anders umgegangen. Und am Ende kommt der Output raus. Das ist dann meinetwegen ein PDF-Report, der mit LaTeX erzeugt wurde. Und da steht dann Bericht über den Sample-Code. Das ist natürlich anonymisiert. Hier haben wir vielleicht eine Mutation gefunden, die zu einer Resistenz gegen bestimmte Medikamente führen könnte. Und dazwischen waren wahnsinnig viele Analyseschritte, die dafür sorgen, dass die Daten erstmal gereinigt werden, dass dann die Gensequenz wieder zusammengesetzt wird, dass dann nach bestimmten Mutationen gesucht wird und am Ende halt dieses schöne, benutzerfreundliche Ergebnis rauskommt.
Verstehe. Wenn du nochmal zurückreisen dürftest in der Zeit mit dem Wissen, dass du jetzt in diesem Job arbeitest und die Fähigkeiten brauchst, die du jetzt anwendest, was würdest du dir dann vielleicht noch im Studium aneignen an Skills?
Ich glaube, ich würde immer früher anfangen zu programmieren. Ich hätte, glaube ich, davon profitiert, wenn ich das schon im Bachelor gelernt hätte oder schon in der Schule. Und dann kann man einfach noch mal ein paar mehr Programmiersprachen kennenlernen zum Beispiel. Aber ansonsten ist eigentlich alles ganz gut gelaufen, glaube ich. Also ich habe den Physikhintergrund, den ich brauche. Ich habe irgendwie es geschafft, in diese Bio-Themen reinzugucken. Das ist auch total gut als Hintergrund für meinen jetzigen Job. Und ich habe halt auch Programmieren gelernt, aber ich glaube, wenn ich es früher gelernt hätte, dann hätte ich daran schon früher mehr Spaß haben können.
Wie gut müssen denn die Programmierkenntnisse schon ausgebaut sein, wenn man jetzt zum Beispiel in deinem Job als Berufseinsteiger einfängt? Also muss man sehr gut schon programmieren können oder reichen vielleicht auch grundlegende Kenntnisse? Was würdest du sagen?
Das kommt total darauf an, wo man genau anfängt. Also ich habe mich auch beworben auf eine Stelle als Softwareentwicklerin in einem Software-Security-Unternehmen, wenn ich mich richtig erinnere. Da gab es dann als allerersten Schritt der Auswahl direkt einen Programmiertest und da war ich definitiv nicht schnell genug. Das hilft vielleicht bei der Einordnung, wie gut meine reinen Programmierkenntnisse sind. Ich würde mich da irgendwo, weiß ich nicht, als gute Anfängerin oder fortgeschritten vielleicht sehen. Aber das heißt, wenn man wirklich reine Softwareentwicklung machen will, wo man wirklich den ganzen Tag sitzt und nur Code schreibt, dann muss man vielleicht ein bisschen mehr mitbringen. Aber das kann man auch sehr gut üben, wenn man feststellt im Bewerbungsprozess, mir fehlt hier was. Dann ist das, glaube ich, eine der Sachen, die man wirklich gut aufarbeiten kann und wo man sich einfach hinsetzen kann und üben kann. Wenn man sowas macht wie ich, wo es mehr auch so ein bisschen geht in Richtung Data Science, wo man sich auch wirklich mit den Daten auseinandersetzt und so ein bisschen in Kollaboration auch mit WissenschaftlerInnen überlegt, so wie bauen wir das jetzt eigentlich auf, dieses Programm oder diese Pipeline, die wir bauen wollen, dann ist das Programmieren ja gar nicht der einzige Teil des Jobs. Da geht es ja auch darum, dass man mit Daten umgehen kann und dass man mit anderen WissenschaftlerInnen oder anderen Menschen sprechen kann und verstehen kann, was möchten die gerne da erzeugen. Da kann man auch, glaube ich, viel reinfinden dann in das Programmieren. Also ich selber habe ja bisher auch nur für mich selber programmiert in meiner wissenschaftlichen Laufbahn. Das heißt, ich habe zum Beispiel noch gar nicht mit GitHub gearbeitet, mit solchen Versionskontrollsystemen. Und das ist dann was, was man lernen muss, aber ganz schnell on the job mitbekommt.
Welche Programmiersprache würdest du denn einem sozusagen oder einer Neueinsteigerin empfehlen, die gerade anfangen möchte zu promovieren?
Aktuell arbeite ich ja mit Python. Das würde ich, glaube ich, auch tatsächlich empfehlen. Python ist, glaube ich, recht anfängerfreundlich, weil es nicht so schwierig ist wie C. Man muss sich nicht so viel Gedanken machen darüber, seine Variablen vernünftig zu deklarieren und Speicherplatz dafür zu allokieren. Das macht Python ein bisschen im Hintergrund. Also man wird davon ein bisschen verschont als Anfängerin. Insofern, ja, Python finde ich aktuell eine ganz tolle Sprache, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Es gibt, denke ich, ganz viele tolle Kurse da draußen, wo man anfangen kann, wenn man darauf Lust hat.
Um jetzt vielleicht noch ein bisschen breiteres Bild zu deinem Job und deiner Lebenssituation jetzt zu kriegen, haben wir natürlich wie immer noch unsere beiden Standardfragen. Ich fange mir mit der ersten an. Wie ist das vom Gehalt her? Kann man gut von leben von dem Job? Gerade Vancouver ist natürlich jetzt auch eine etwas teurere Stadt, sag ich mal. Also kann man von überleben oder muss man sich da ein bisschen Gedanken machen?
Nein, da kann man gut mit leben hier. Vancouver ist tatsächlich teures Pflaster. Ich würde schon sagen, dass ich schon gut mehr verdiene als mein Mann, der hier als Postdoc arbeitet. Ich könnte wesentlich mehr nochmal verdienen, wenn ich zu einem Großkonzern wie Amazon gegangen wäre. Aber ja, ich kann hier gut leben mit meinem Gehalt.
Sehr gut. Und die zweite Frage, die sich da immer anschließt, wie familienfreundlich ist denn dein Arbeitsalltag und deine Stelle?
Ich bin noch nicht so lange da, das heißt, ich habe noch nicht super viel Erfahrung gemacht, aber wir haben aktuell einige MitarbeiterInnen, die im Mutterschafts- bzw. Vaterschaftsurlaub sind. Das heißt, das scheint auf jeden Fall schon mal kein Problem zu sein. Ich als Software-Mitglied könnte wahrscheinlich auch von zu Hause arbeiten, wenn notwendig. Das ist allerdings nicht ganz so einfach wie bei anderen Firmen, weil wir mit sehr sensiblen Gesundheitsdaten arbeiten. Das heißt, man muss sicherstellen, dass die tatsächlichen Daten nicht das Zentrum verlassen. Deswegen müssen wir mit so einer Remote Desktop Application arbeiten, wo wir uns reinwählen in das System.
Und bei dir hast du schon ausgeführt, da passt die Promotion einfach irre gut auf die jetzige Arbeitsstelle. Aber würdest du sagen, man kann deinen Job auch ohne Promotion machen oder ist das schon notwendig?
Nee, das kann man definitiv ohne Promotion auch machen. Also ich selber habe in meiner Promotion natürlich noch ganz viel relevante Sachen gelernt und bringe die dann mit. Aber selbst wenn man das nicht hätte, könnte man auch problemlos ohne Promotion anfangen. Das war keine Einstellungsvoraussetzung. Ja, man kann den Job auch prima so machen.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, schließen wir mit unseren beiden letzten Fragen. Die erste ist, hast du noch einen allgemeinen Tipp für Studierende?
Ja, vielleicht nehmt alles mit, was ihr mitnehmen könnt während des Studiums. Schaut über den Tellerrand. Das Studium ist im Endeffekt so eine kurze Zeit, wenn man so zurückblickt. Und geht auch manchmal so schnell vorbei, weil man immer Vorlesungen hat und da muss man lernen. Und ich habe dieses Auslandssemester gemacht, das würde ich jedem empfehlen. Oder wenn ihr irgendwelche total spannenden Kurse bei euch an der Uni habt, die ihr machen wollt, macht das. Das ist die Gelegenheit, sich weiterzubilden und das alles mitzunehmen, dass man in dieser großen Lernanstalt ist. Und ja, das ist der Moment, wo man da ganz viel mitnehmen kann. Und wer weiß, ich meine, vielleicht hilft einem das ja total viel auch im späteren Beruf, das kann man noch gar nicht absehen, aber auch einfach, weil es Spaß macht, weiß ich nicht, Japanisch zu lernen oder einen Kräuterkurs zu machen, dann nehmt das mit.
Und daran anschließend, würdest du nochmal Physik studieren?
Ja, jederzeit.
Dann bedanken wir uns für das super tolle, super spannende Gespräch mit dir und wünschen dir auch weiterhin noch eine sehr schöne Zeit in Vancouver und viel Erfolg im Job.
Dankeschön, danke, dass ich da sein durfte. Es hat mir auch Spaß gemacht.
Das war die 13. Folge unseres Podcasts Meet Your Future. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schickt sie uns gerne an podcast@jtpg.de. Mein Name ist Konstantin Und das Podcast-Team und ich würden uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid.